Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Und die wünschen Ihnen einen schönen guten Morgen.
Morgen zusammen.
Caribou and what to what to change, what to change. Toll, jetzt wollte ich gerade mal eine schöne Musikmoderation machen und jetzt ist es raus aus meinem Gesichtsfeld. Got to change heißt der Song. Es muss sich nicht unbedingt alles verändern, wenn man älter wird. 50 zum Beispiel, da muss man gar keine Angst vor haben. Insofern ist es erstaunlich, dass Sven Oswald passend zum 50. Geburtstag krank geworden ist und heute von zu Hause senden muss. Aber immerhin kann er von zu Hause senden. Herzlichen Glückwunsch nochmal im Namen aller Hörerinnen und Hörer, Sven, und natürlich vor allem im Namen aller Kolleginnen und Kollegen, die dich hier heute Morgen schon heftigst bedauert haben. Ich glaube, Christian Findt hat eine ganze Packung Taschentücher verweint, als ich ihm gesagt habe, dass du an deinem 50. Geburtstag mit Fieber im Bett lagst.
Pass auf, dann tu mir erstmal einen Gefallen, bevor wir hier weitersenden. Nimm ihn mal auf den Arm und tröste ihn.
Auf den Arm, ja, okay. Ich bin auch schon ein bisschen älter, aber okay.
Klopf ihm auf den Rücken und sag ihm ein freundliches Na, na.
Ja, okay, mach ich.
Ein wohlgemeintes Na, na.
Das werde ich machen.
Weil... Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja lange überlegt, 50. Geburtstag, gut, eine große Party machst du im Frühjahr und so, aber du musst ja irgendwas machen. Ja. Aber wenn du jetzt teuer essen gehst, dann haben die Kinder keinen Spaß, was soll der Quatsch? Du kannst aber auch nicht einfach so Billo essen gehen, dann denken alle, ey, Alter, das ist dein 50., lass dich mal nicht lumpen. Dann denkst du, okay, aber worauf hast du denn eigentlich Lust? Da bin ich eine Woche mit schwanger gegangen, hast du ja, glaube ich, auch mitgekriegt.
Ja.
Und dann hatte ich mich
das
entschieden,
weiß ich,
wir gehen ganz entspannt, so nur Family. Ne? So,
ja.
Also wir
ne?
gehen irgendwo einfach nett kleinen Hubs essen und gut. Und dann war ich fein mit der Idee und dann kam das Fieber. Also Donnerstag hatte ich ja Geburtstag, Dienstag Nachmittag auf einmal und auch richtig hoch und richtig doll. Und jeden Tag dachte ich, naja, ein Glück, jetzt hast du es aber überstanden. Und auch heute früh dachte ich, ein Glück, jetzt hast du es ja überstanden. Und jetzt habe ich es auch fast überstanden.
Fast.
Also liebe Hörerinnen und Hörer. Also erstmal
den 51. feiern wir ganz groß.
Sind Sie jetzt die Ersten, die mir stellvertretend durch Daniel zum Geburtstag gratuliert haben? Weil ich habe auch noch kein Geschenk ausgepackt. Ich habe noch gar nichts. Also mein Geburtstag hat bisher noch nicht stattgefunden. Für uns hier bei mir zu Hause ist immer noch der 8. Januar 2025. Vielleicht ist heute Nachmittag der 9. Ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht schiebe ich das auch noch auf morgen. Ich habe auch irgendwie hunderte WhatsApps gekriegt und so. Ich habe die noch nicht gelesen. Also nicht sauer sein, wenn ich nicht geantwortet habe. Ich war richtig platt. So richtig im Eimer. Also wenn Sie Fieber haben, nehmen Sie es ernst.
Ja.
Und nehmen Sie sich nicht zu viel vor am nächsten Tag. Da geht gerade was um. Das dauert einfach mal so 5-6 Tage.
Also es ist ja kein Geheimnis, wie verschwenderisch wir hier beim RBB leben. Das ist ja in den letzten Jahren rausgekommen. Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass du heute nicht hier bist, weil wir haben so viel Hummer und Kaviar und Champagner aufgefahren, dass ich gar nicht weiß, was wir jetzt damit alles machen sollen. Ich meine, wir sind jetzt hier quasi, nachher, wenn Patricia und Andreas kommen, dann sind wir vielleicht zu viert oder zu fünft. Wer soll denn das alles essen, lieber Sven?
Ja, aber du, da habe ich großes Vertrauen in dich. Ja, wir haben ja letzte Woche auch über Vorsätze gesprochen und so. Und
mir ist eingefallen, ich rufe die Leute vom Rechnungshof an. Die sollen einfach dazukommen, oder?
Das ist doch eine Freundin, da haben die auch mal was davon.
Dann kriegen wir das weg.
Nee, weißt du, die kennen ja Hummer und Kaviar nur von den RBB-Rechnungen. Haben die ja live selbst noch nie in echt gesehen.
Ja, also wir erzählen nicht nur Quatsch, aber viel. Und gleich erzählen wir dann, was wir in dieser Sendung so machen. Wenn Sven am Leben bleibt. Sonst mache ich es allein.
Ja, aber nur dann.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute...
ist unser Thema Wind.
Der goldene Windbeutel wird Jahr für Jahr von Foodwatch vergeben. In diesem Jahr hat es ein Kindersnack geschafft, diesen Preis abzuräumen, der sage und schreibe zu 3/4 aus Zucker besteht.
Warum wird Kälte eigentlich erst so richtig unangenehm, wenn es windet? Und wie genau funktioniert dieser Wind-Chill-Index? Und warum heißt der Chill? Weil gechillt fühlt sich das überhaupt nicht an. Lassen wir uns erklären von Carsten Brandt.
Sonnenwinde ziehen weit über uns, über das Firmament. Und das mit erheblicher Geschwindigkeit. Woraus sie bestehen, das lassen wir uns heute ebenfalls erklären.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Jedes Jahr vergibt die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch den goldenen Windbeutel für die dreisteste Verbraucherlüge. Also nicht Lüge von Verbrauchern, sondern an Verbraucher. Im Jahr 2024 ging diese Auszeichnung an einen Kindersnack, der die Aufschrift ohne Zuckerzusatz trägt und aus 72% Zucker besteht. Wie das zusammengeht, Das möchte ich wissen von Andreas Winkler von Foodwatch. Herr Winkler, ganz blöd gefragt, wie kann es sein, dass auf einem Produkt, auf dem ohne Zuckerzusatz steht, 72% Zucker enthalten ist?
Ja, das ist ziemlich irreführend für viele im Supermarkt. Also ohne Zuckerzusatz bedeutet nur, dass jetzt nicht extra noch Zucker da reingekippt wurde. Diese Obstis-Snacks von Alete, das sind aber gefriergetrocknete und hochverarbeitete Produkte, die dann in so Snackform gepresst werden, also, ne, mit irgendwie Fruchtsaftkonzentrat und so weiter. Das heißt, es ist dann nur in Anführungszeichen Fruchtzucker, aber halt trotzdem fast 3/4% Zucker. Und dem Körper ist das letztlich egal, ja, ob das jetzt Fruchtzucker ist oder anderer Zucker. Zucker ist Zucker, und Kinderärztinnen und Ernährungsexperten und so sagen alle, das ist völlig egal, das ist gleich schlecht und gleich ungesund.
Aber legal ist so eine Behauptung schon.
Ja, auch bei dem Produkt ist es wie so häufig, das ist irreführend und aus unserer Sicht auch echt eine Gefährdung der Kindergesundheit. Aber so wie es aussieht, ziemlich legal. Und das ist halt auch genau das Problem, auf das wir mit dem goldenen Windbeutel immer wieder hinweisen wollen. Diese Verbrauchertäuschung findet häufig ganz legal statt. Und bei Kinderprodukten ist es aus unserer Sicht jedenfalls besonders tragisch und wäre das besonders wichtig, dass es da strengere Regeln gibt. Also wir fordern, und Krankenkassen, Kinderärzteverbände und so weiter schon seit langem, dass wirklich nur noch solche Lebensmittel, die wirklich gesund und ausgewogen sind, an Kinder vermarktet werden dürfen, an Kinder beworben werden dürfen. So ein Gesetz, so eine Regulierung gibt es aber bisher nicht. Die Ampelregierung hatte das eigentlich vorgehabt. Wie wir alle wissen, die Ampel ist Geschichte. Und so ein Kinderlebensmittelwerbegesetz ist auch gescheitert mit der Ampel.
Also es ist irgendwie nachvollziehbar, dass Unternehmen ihre Produkte ja in einem möglichst guten Licht darstellen wollen. Wo kann man da eine Grenze ziehen?
Also zum Ersten ist natürlich völlig nachvollziehbar und auch völlig okay, wenn Unternehmen ihre Produkte irgendwie in einem besonders guten Licht darstellen wollen. Das ist ja völlig klar, da gibt es ja auch gar nichts dran auszusetzen. Wichtig ist eben aus unserer Sicht, dass ich im Supermarkt, wenn ich einkaufen gehe, schnell auf einen Blick erkennen kann, was ist das für ein Produkt, was ich da kaufe. Und dafür braucht es halt bessere Kennzeichnungsregeln. Ja, zum Beispiel ganz banal damit angefangen, dass die Zutatenliste groß genug und gut leserlich ist. Manche Leute können das halt wirklich nur schwer erkennen, dass wenn vorne irgendwie mit, weiß ich nicht, Früchten oder so geworben wird oder bestimmte Zutaten beworben wird, dass diese Zutaten auch tatsächlich enthalten sind und auch auf der Verpackungsvorderseite direkt draufsteht, zu wie viel Prozent das drin ist. Das geht weiter über die Nährwerte. Ja, es gibt ja diese Nährwertampel, den Nutri-Score, ist bisher aber nur freiwillig. Warum verpflichtet man nicht Hersteller, das auf die Verpackungsvorderseite gut sichtbar drucken zu müssen? Bis hin dann eben zu solchen Regelungen für Kinderlebensmittel. Da sagen wir, na, da hört es dann halt wirklich auf. Wenn Zuckerbomben als kindgerecht und gesund für Kinder vermarktet werden, da sagen wir, das sollte einfach verboten werden.
Jetzt wird der goldene Windbeutel schon seit einigen Jahren vergeben. Wir haben auch schon darüber berichtet. Unter uns, hat es bei Unternehmen schon mal irgendwas bewirkt?
Also für uns ist es natürlich wirklich schwierig, denn im Supermarkt, da lauern jede Menge Werbelügen, und einmal im Jahr den Windbeutel zu verleihen, reicht im Grunde nicht aus. Tatsächlich reagieren Hersteller aber immer wieder. Also Zwergenwiese, dieser kleinere Biohersteller, hat ein Produkt überarbeitet für den Gewinn des goldenen Windbeutels. Oder auch recht aktuell noch Rewe hatten den goldenen Windbeutel gewonnen für ein angeblich klimaneutrales Hähnchenprodukt. Also wirklich auch reichlich absurd. Hähnchen kann einfach nicht klimaneutral sein. Dieser goldene Windbeutel hat dann auch dazu geführt, dass solche Werbung, oder hat mit dazu beigetragen, dass solche Werbung mit klimaneutral Aussagen sehr stark eingeschränkt wurde.
Gibt es in anderen Ländern Vorschriften zu Lebensmitteln, bei denen Deutschland sich wirklich was abgucken könnte?
Nur mal zwei Beispiele. In England gibt es ein sehr, sehr weitgehendes Werbeverbot für ungesunde Kinderlebensmittel. Da dürfen eben in Zukunft solche Zuckerbomben nicht mehr an Kinder vermarktet werden. In England gibt es auch eine Herstellerabgabe für überzuckerte Getränke. Also Hersteller von Cola, Limo und so weiter müssen eine Steuer zahlen, wenn ihre Produkte zu zuckrig sind. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, das ist ganz interessant, dass eine Fanta in England im Supermarkt ungefähr halb so viel Zucker enthält wie eine Fanta hier bei uns in Deutschland. Das nur mal so als zwei Beispiele, dass da wirklich in Deutschland noch ganz schön Luft nach oben ist, und wir hoffen echt, dass eine neue Bundesregierung sich dieses Themas annimmt.
Andreas Winkler von der Verbraucherorganisation Foodwatch, vergibt den goldenen Windbeutel, in dem deutlich weniger Zucker drin steckt als in dem Produkt, über das wir gerade gesprochen haben. Vielen Dank. Unser Thema heute ist, Svens 50. Geburtstag ist ausgefallen, weil er total krank war. Ne, eigentlich ist es Wind. Aber
das ist das Thema.
Ja, das ist jetzt das Thema, weil jetzt ich habe, also ich glaube, du bist ja sowieso nicht jemand, der zu so einer Midlife-Crisis neigt, weil du ja, also all diese Sachen wie manchmal merkwürdige Klamotten tragen, komische Hobbys haben, die dann nach kurzer Zeit beendet werden, viel Geld ausgeben oder so. Das machst du ja eigentlich sowieso schon dein ganzes Leben lang. Also insofern, was sollte noch kommen bei der Midlife-Crisis? Und jetzt hast du ja auch noch den Geburtstag mit Fieber sozusagen einfach mal ignoriert. Insofern, glaube ich...
Ins Gart gedrückt.
Glaube ich, bist du fit für die Zukunft? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, ich will mir jetzt mal meine Haare blondieren oder...
Und das hatte ich ja auch schon mal und das sah wirklich furchtbar kacke aus.
Die auf dem Kopf?
Ja,
interessant.
Durchaus. Also ich war ja ein absolut blonder Bengel als Kind. Ich hatte ja richtig strohblonde Haare. Die wurden dann immer dunkler und ich hatte in meiner Teenager-Phase so eine Zeit, da hatte ich dann irgendwie die Spitzen blondiert. Und das sah wirklich kacke aus. Aber ich war natürlich, also ich war cool, keine Frage.
Wenn du sagst, du warst ein strohblonder Bengel, kann es aber nicht sein, dass die Eltern irgendwann den strohblonden Bengel eingetauscht haben gegen dich, weil der ihnen einfach zu brav und langweilig war?
Nee.
Ich
kann mich ja selber noch dran erinnern, dass ich blond war.
Ach so, du warst...
Das war ja nicht so, mir wurden ja nicht Fotos von anderen Kindern gezeigt. Guck mal.
Die Erinnerungen aus der Kindheit, die trügen, weißt du? Nur weil deine Eltern, die immer Michel aus Lüneberger vorgespielt haben, gesagt haben, guck mal, das war deine Kindheit, mein Schatz. Also ich glaube, das ist... gut, es hat geklappt, dich auf Schweden zu programmieren und aufs Angeln und so, aber gut, du schnitzt sehr wenig, ne? Aber vielleicht, weil du nicht mehr so oft in den Schuppen musst.
Nee, vor allem, weil ich nicht so viel Geduld habe, das muss ich an der Stelle leider wirklich sagen. Weil für Schnitzen braucht man ja vor allem eins, Geduld. Ekelhaft.
Ach so, ich habe gedacht, man braucht Holz und ein Messer.
Guck mal, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber ich habe jetzt plötzlich das Saufen verlernt. Also es war ein Versehen. Es war jetzt kurz vor meinem 50.
Ja.
Und jetzt habe ich gerade, ohne Quatsch, ich habe gerade jetzt seit letztem Dienstag nicht einen Schluck Kaffee mehr getrunken, weil ich war ja krank. Und jetzt habe ich mir gerade einen extrem leckeren, tollen Kaffee gemacht und probiere den und denke, das ist jetzt lecker. Also vielleicht habe ich jetzt sogar auch das Kaffeetrinken noch verlernt. Vielleicht ist ja meine Zukunft, wie bei Fiat Lux, einfach von in einer uringefüllten Wanne sitzen und von Licht leben oder was weiß ich. Also ich meine, kann ja auch eine Midlife-Crisis gewesen sein.
Du hattest doch schon mal Fiat Lux Light und hast dich den ganzen Tag nur von Green Smoothies ernährt. Das war schon eine schlimme Zeit. Ich habe dich ja gar nicht mehr wiedererkannt.
Fiat Lux Light klingt wie so eine, gibt es die auch als Menthol, so eine kleine Zigarettenmarke?
Ja, die gibt es auch als Menthol, das heißt dann Green Smoothie. Also das kennst du, glaube ich, schon.
Nee, also keine Ahnung, was los ist. Ich bin gespannt.
Pfeif drauf, wollte ich gerade sagen.
Sehr gut. Und wir alle kennen das Phänomen, liebe Hörerinnen und Hörer. So richtig schön eingemummelt kann man an einem windstillen Tag minus 20 Grad im Skiurlaub bestens aushalten, während man an einem windigen Tag, so einem Wintertag hier in Berlin und Brandenburg, bei 0 Grad schon das Gefühl hat, man kann sich gar nicht dick genug anziehen. Also der Wind hat erheblichen Einfluss auf unser Kälteempfinden und wie das genau funktioniert und was er sich einbildet, der Wind. Das besprechen wir jetzt mit einem Mann, der übers Wetter alles weiß, dem Meteorologen Carsten Brandt von donnerwetter.de. Schönen guten Morgen, Carsten.
Ja, schönen guten Morgen, ihr beiden. Ja, und herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag jetzt. Muss man ja noch mal sagen, ne?
Club 50, du, Carsten, ne? Ich habe ja noch gar nicht. Bei mir ist ja immer noch 8. Januar.
Ja. Okay.
Ich bin in einer Zeitschleife gefangen.
Aber du, das ist der Date-Feel-Faktor. Über den sprechen wir jetzt aber nicht. Ja, ja. Wir wollen über den Wind-Chill-Faktor sprechen. Was unterscheidet Wind-Still von Wind-Chill?
Ich glaube, man kann das am besten an den aktuellen Daten jetzt mal zeigen. Potsdam, jetzt draußen ja um die 0 Grad, Berlin ja auch ähnlich und in weiten Teilen Brandenburgs, also ihr alle da draußen seid jetzt irgendwie mit angesprochen, aber Potsdam aktuell 0 Grad und wir haben eine Windgeschwindigkeit so zwischen 15 und 20 Stundenkilometer. Das heißt, 0 Grad gemessen draußen am Thermometer. Und in 10 Meter Höhe haben wir ungefähr 20 Stundenkilometer. Das macht minus 5 Grad Windchill. Einer von euch beiden war eben draußen.
Ja.
War das auch so das Gefühl ungefähr? Ja.
Also sagen wir mal so, ich war nicht so lange draußen und ich hatte Kleidung an. Ja, aber ich hatte gestern einen Spaziergang über ein karges Feld. Ich glaube, da gab es auch Windchill. Das war schon super heftig. Das fühlte sich dann eher so ein bisschen nach Nordsee und vereist an.
Ja, genau. Okay. Also es kommt, kommt immer total drauf an. Also das ist schon das Erste. Das ist eine riesen Vereinfachung dieser Windschnellfaktor. Das gilt einfach, ich würde es mal fast als Daumenregel so sagen. Man kann, das kommt ja aus den 40er Jahren, also wieder vom Militär, US-Militär, die mussten ja ihre Truppen dann hier nach Europa schicken und mussten sich dann hier auf extreme arktische Verhältnisse, sibirische Verhältnisse vorbereiten. Und dann muss man ja überlegen, wie geht man da mit den Soldaten um? Und da kommt das her. Und das ist also eine ganz grobe Vereinfachung der ganzen Geschichte. Und diese minus 5 Grad, die wir vielleicht draußen jetzt irgendwo teilweise fühlen, die würden wir auch wirklich nur fühlen, wenn wir ja auf dem offenen Feld stehen, wenn wir wenn wir männlich sind, wenn wir nicht irgendwie krank sind und so weiter, da kommen bestimmte Faktoren mit dazu.
Muss ich auch noch Soldat sein etwa, damit das funktioniert, Carsten?
Nein, ja, also, und du musst einen gewissen Dienstgrad haben.
Ach so, okay, ich verstehe.
Grad haben, ne? Ja, aber Carsten, jetzt mal ganz kurz. Also, weißt du, wenn mir jetzt einer sagt, ja, und wenn es windig ist, dann kommt es hier kälter vor, dann denke ich, ja klar, Verdunstungskühle kennt man ja. Aber ich meine, wir haben ja Sachen an. Wir kriegen den Wind ja eigentlich nicht mal auf die Haut und trotzdem fühlt es sich so unfassbar kalt an. Das hat also nicht nur was mit irgendwie Körperbehaarung oder nicht und Hautempfinden zu tun, oder?
Ein bisschen schon. Also es ist so, ihr müsst euch vorstellen, wenn der Wind natürlich über eure Kleidung hinweg, über die Haare oder das, was man dem Wind überhaupt noch aussetzt, das ist natürlich sehr, sehr wenig, aber selbst die Kleidung, so, jetzt müsst ihr euch vorstellen, auf der Kleidung ist quasi wie eine ganz kleine, dünne, ja, Millimeter dicke, wir nennen das Grenzschicht, ja, auf der Haut sowieso, aber auch auf der Kleidung. Und die wird dann durch den stärkeren Wind, schrumpft die in sich zusammen, wird immer kleiner und wir nennen das turbulente Wärmetransport, also durch diese ruppige Strömung, die dann auf die Kleidung, auf den Körper, auf die Haare, was auch immer trifft, wird einfach alles, was an Wärme da ist, schneller wegtransportiert. Und das ist einfach der Punkt, warum wir frösteln und das übrigens dann unterschiedlich stark. Man ganz wichtiger Punkt, diese Windchill-Geschichte hat sich eigentlich weltweit nicht wirklich so durchgesetzt. Man nutzt sie ab und zu, weil es ja so ein ganz guter Indikator. Aber ihr merkt ja schon, irgendwie Frauen kommen da gar nicht drin vor. Kinder, ältere Menschen, totale Vereinfachung. Und übrigens auch bei der fühlbaren Temperatur. Achtung, ein bisschen Kritik hier, Deutscher Wetterdienst als Behörde. Die nutzen ja auch die fühlbare Temperatur. Aber bei denen scheint es auch nur Männer zu geben. Also gerade vor 30, 40 Jahren, als das entwickelt worden ist, nur für einen 75 Kilogramm schweren Mann, wer wiegt heute, wer ist 1,75 groß und 75 Kilogramm? Und Mann natürlich, für Frauen gibt es das nicht. Also da, also mal so am Rande, da ist noch
großer Ja, also da ist, da müssen wir unbedingt was dran machen, zumal deine Beschreibung, die trifft ja, also ich weiß nicht, Japaner wahrscheinlich kommen irgendwie gut mit diesem Windchill-Index. Immerhin, ja. Aber jetzt sag mal, abgesehen davon, dass die Werte vielleicht nicht ganz stimmen, der Effekt ist ja nun mal klar. Wie groß kann denn dieser Unterschied in der Windchill-Welt werden zwischen gefühlter und echter Temperatur? Kann es auch sein, irgendwie 28 Grad im Schatten, fühlt sich aber an wie minus 3?
Also das ist auch eine Geschichte, die ihr eigentlich nur unter 0 Grad wirklich dann deutlich spürt. Darüber, und das wird ja gar nicht berücksichtigt, ist es ja dann eher, dann kommt die Sonne dazu, wie sind die Umgebung von mir, ne? Ist die warm, ist die kalt, solche Sachen spielen dann auch eine sehr, sehr große Rolle. Also das ist eine Sache für ganz kalte Temperaturen, da merkt ihr halt, wo es herkommt, arktisch. Mal ein Beispiel, hätten wir jetzt in Berlin minus 10 Grad, ja, und wir hätten den gleichen Wind, dann wären wir schon bei minus 20 Grad. Oder jetzt nehmen wir mal Gedankenexperiment. Vor rund 40 Jahren, da hatten wir nämlich, sagen wir mal, 1985, da hatten wir minus 20 Grad, also Nächte teilweise von minus 20 Grad. Und wenn dann noch Winter zugekommen wäre, da hätten wir dann minus 30, minus 40 Grad Windchill-Temperatur. Also für diese Bedingungen ist das eigentlich eine ganz gute Angabe, weil da geht es um Erfrierung und so in das Militärische hinein, ne? wenn die dann draußen sind. Also da ist es gut, aber so für die höheren Temperaturen gibt es heute viel bessere Dinge als so etwas.
Geht auch andersrum bei Windchill? Also kann es auch sein, dass dank, keine Ahnung, warmer Winde sich minus 5 Grad auf einmal wie plus 5 anfühlen?
Oh, sehr, sehr, oder ist es immer kälter? Sehr gute Frage. Nee, also absolut. Es geht natürlich auch andersrum. Du kannst natürlich auch der Haut und der Kleidung Wärme zuführen mit starkem Wind. Ein Riesenproblem. Da hast du meistens sehr wenig Kleidung an, aber gehen wir das, sag ich mal, so in die Sahara, subtropische Gebiete oder Dubai oder sowas, ne, die Vereinigten Arabischen Emirate. Wenn du dann da 45 Grad hast oder 50 Grad und du hast dann noch Wind dazu, dann führst du natürlich dem Körper, der eine Kerntemperatur irgendwie 36, 37 Grad hat und die Haut vielleicht 35, dann führst du dem natürlich mit mehr Wind auch Energie zu. Es gibt also auch quasi indirekt eine positive Windchilltemperatur, aber die haben die damals vergessen. Ne? Das war nicht deren Ding.
Dr. Carsten Brandt von Donnerwetter.de ist nicht nur Meteorologe, sondern auch ein ganz windgechillter Typ und hat mit uns über den mittlerweile doch stark reformbedürftigen Windchill-Index gesprochen. Dankeschön, Carsten.
Bitte, ne? Schönen Sonntag. Ciao.
Danke, ciao.
Tschüss.
Und jetzt ist es so, dass Unternehmen viel Geld ausgeben, um ihren Produkten coole, trendige, catchy, sexy Namen zu geben. Sehr viel Geld. Und so ist der VW Vento zu seinem Namen gekommen. Vento bedeutet in etwa so viel wie Wind. Leider in vielen Ländern bedeutet es den allzu menschlichen Wind. Wie es zu solchen Marketing-Fails kommen kann und ob VW dieses Problem exklusiv hat, das besprechen wir mit Marketing-Experten Markus Bartelt, der wahrscheinlich in seinem Job sehr viel zu lachen hat. Schönen guten Morgen, Markus.
Ja, hallo, das Markus. Stimmt. Einen schönen guten Morgen, frohes neues Jahr und Sven, dir noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Vielen Dank, mein Lieber. So jetzt, nee, genau, es ist noch, für mich ist noch 8. Januar.
Ja, also in Zeitraumgeschichten komme ich nicht so ganz gut klar heute, aber.
Ich auch nicht mehr. Aber womit offenbar die Marketingleute nicht klarkommen, ist, sich mal Gedanken zu machen, was denn so ein Name bedeuten kann, gerade wenn man ihn außerhalb, sagen wir mal, der eigenen Ortschaft vertickt. Wie viele Instanzen muss dann so ein Name passieren, bevor der dann irgendwann auf so ein Produkt gepackt wird und in teure Marketing-Kampagnen gepackt wird? Das muss doch auffallen, dass es mehrdeutig sein kann.
Also sagen wir mal so, das ist heute ein bisschen besser geworden, weil es heute sehr viele spezialisierte Agenturen darauf gibt. Mhm. Die Beispiele, die wir haben, also auch der VW Vento, sind ja alle ein bisschen betagter. Und dieses Problem mit den Namen-Fails, das setzte eigentlich ein, als die Globalisierung einsetzte und man seine Produkte anfing, in anderen Märkten zu verkaufen. Wo man vielleicht noch kein Internet hatte, sondern es noch über Wörterbücher ging. Und in Wörterbüchern stehen ja selten die umgangssprachlichen Dinge drin. Also wenn dann Vento steht, dann steht im Wörterbuch Wind. Dass das aber umgangssprachlich eben Furze heißt, hat man so nicht mitbekommen. Man hat sich auch nicht großartig drum geschert. Und heute passiert zwar, gibt es auch noch eine ganze Menge Fails, aber die sind meistens nicht mehr sprachlicher Natur, sondern eher so, ja, nicht passende Inhalte. Mhm. Also wo wir gerade bei VW sind, der VW Phaeton, ist ja auch ein schöner Name eigentlich, aber man hätte mal gucken können, wer Phaeton eigentlich war. Das war der Sohn des Helios und der hat sich mal von seinem Vater den Sonnenwagen ausgeliehen und hat ihn auch prompt zu Klump gefahren. Also das ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, um das für einen Autonamen zu verwenden. Also die Probleme sind auf jeden Fall da und sind vor allen Dingen auch nochmal schlimmer geworden, als es dann in so ganz andere Sprachgebiete reinging, wie in die asiatischen Sprachen, wo eben auch eine andere Bedeutung wieder mit den einzelnen Zeichen mit.
Mir fallen da übrigens ein paar sehr schöne Sachen ein. Also zum Beispiel eine Airline könnte man Icarus nennen oder vielleicht eine Arbeitsvermittlung Sisyphus. Aber jetzt scheint es so zu sein, dass ganz viele von diesen Marketing-Fails gerade Autohersteller betreffen, oder? Du hast jetzt gerade Phaeton noch mal gesagt. Ich glaube, ganz legendär ist der Mitsubishi Pajero oder Pajero, ja, was, glaube ich, auch eine unschöne Bedeutung hat.
Das ist jemand, der die Liebe an und für sich pflegt. Also würden es unternistenfreundlich ausdrücken. Obwohl, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil dabei waren sie bei Mitsubishi sogar schon einen Schritt weiter und haben das gemerkt, dass hier vielleicht eine Zweideutigkeit vorliegen könnte und haben für die spanischen Märkte und die spanisch sprechenden Märkte den Wagen tatsächlich als Montero, als Jäger eingeführt. Ah. Das Problem ist aber, dass spanisch sprechende Menschen durchaus reisen. Und wenn die dann in ein anderes Land kommen und dann fährt da ein Auto rum, wo hinten Wichser draufsteht, ja, haben die sich natürlich scheckig gelacht. Tatsächlich liegt das daran, dass vermutlich bei den Automarken eben sehr schnell globalisiert wurde und auch sehr viele Autotypen und Autobezeichnungen da sind. Wie gesagt, das ging damals los, das endet aber nicht. Also es gibt eine gewisse Nachlässigkeit immer noch, wenn man an den Audi e-tron denkt. Also das war eines der ersten elektrischen e-tron, im Französischen heißt Kackhaufen. Also auch das sind so Dinge. Es sind halt nicht immer allen Leuten klar und man ist gut dabei beraten, vielleicht die Leute, die vor Ort in einem Markt arbeiten und die Muttersprache sind, vielleicht mal zu befragen. Aber da kommen vielleicht manche Marketingmanager nicht drauf oder in ihrer Aura und Strahlkraft fühlen sich auf den Fuß getreten, wenn sie irgendwie niederes Fußvolk befragen müssen, was das bedeuten könnte. Aber ja, tatsächlich,
aber Markus,
sehr, sehr häufig bei Autos so.
Oft ist es ja so, es gibt dann Autos, die heißen in anderen Ländern dann eben einfach anders, anstatt man offenbar versucht hat, einen Namen zu finden, der in allen Ländern der Welt total unproblematisch ist, oder? Oder wie ist da die Strategie?
Ich glaube, es gibt keine unproblematischen Namen auf der einen Seite. Und wir sehen ja auch, dass wir immer mehr Fantasie- und Kunstnamen haben, weil die Namensschöpfungsmöglichkeiten so langsam ausgeschöpft sind. Also jeder, der heute etwas gründet und mal seinen Firmennamen als bei Google eingibt, wird feststellen, dass irgendjemand die URL schon besitzt. Und dementsprechend sehen wir so viele Dinge wie 24.de oder Scout.de oder ähnliches. Also eine gute Namensschöpfung, die noch frei ist. Und wenn man mal so 100 Jahre zurückdenkt, da waren ja ganz viele Namensschöpfungen so aus der lateinischen oder griechischen, also der römischen und der griechischen Mythologie. Das kannten die Leute ja auch. Ne? Beispiel Phaeton, anscheinend weiß nicht mehr jeder, wer der Phaeton war. Und dementsprechend haben wir mehr und mehr Kunstgebilde und man passt sie aber durchaus auf unterschiedliche Märkte an. Ja, das passiert.
Großartig. Markus, du hast uns in der Vorbereitung zu diesem Gespräch auch noch ein paar andere Namen gesagt. Uno, Fiat Uno. Uno heißt Trottel im Finnischen. Chrysler Nova. Nova in Italien funktioniert nicht, geht nicht, fährt nicht und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele schöne Beispiele. Wir werden uns, glaube ich, noch oft über dieses Thema unterhalten mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Gestartet hat dieses Interview mit dem Gespräch über den VW Vento, was Wind, aber auch Furz bedeuten kann. Und Markus Bartelt, ganz interessant. Geschichte. Bartelt selber heißt in einem ausgestorbenen Navajo-Dialekt, Vorsicht, möchte es mit deiner Schwiegermutter treiben. Aber Markus, da ist ja kein Markt für dich.
Da, wo der Bartelt den Most holt, kannte ich bislang nur, aber das ist was Neues.
Du musst halt besser recherchieren.
Ja.
Vielen Dank, Markus.
Dankeschön.
Ja, bis dann. Ciao.
2 auf 1 hören Sie, unser Thema heute ist Wind. Es gibt so ein paar Dinge, die einem zu schaffen machen. Das eine ist, wenn man weiß, wenige Tage vor der Sendung hat der Co-Moderator 40 Fieber. Dann denkt man, wird er es schaffen, wird das Fieber runter genug sein, wird es ihm gut genug gehen, um mitzumoderieren. Check. Also das hat geklappt, ja, aber war natürlich schon eine kleine Unsicherheit. Wie geht's dir aktuell, Sven?
Ja, ganz gut. Ein bisschen temperaturmäßig unausgeglichen, sage ich mal. Also ein bisschen heiß, kalt, schwitzig, Fenster auf, zu, Pulli an, aus.
Ja, also wenn du 40 Fieber hast, bin ich leicht beunruhigt, wenn ich weiß, wir haben einen Job zusammen. Also ich mache mir natürlich eh Sorgen um dich, aber gut, Fieber ist eine Sache, die hat man auch schon öfter überstanden. Also ich habe jetzt nicht um dein Leben gebankt, aber um deine Sendefähigkeit. So, dann gibt's was, das macht mich noch unruhiger. Das ist, wenn im Vorgespräch der Medizinexperte Magnus Heyer einem sagt, zu dem Thema habe ich 2 wirklich tolle Anekdoten und dann am Ende auch noch 3 wirklich tolle Tipps, weil dann wird die Restzeit in dieser Stunde beginnt vor meinen Augen zu schwinden und ich überlege, werden wir überhaupt noch einen Song spielen vor den Nachrichten? Aber jetzt bist du auch informiert, Sven, und wir können ja mal gucken, ob es klappt, denn das Thema ist nicht immer appetitlich, aber auf jeden Fall sehr relevant und sehr menschlich. Wir wollen über Darmwinde sprechen, die nicht nur natürlich sind, sondern sogar auch gefährlich sein können. Und wir freuen uns jetzt auf die 2 Anekdoten und vielleicht auch auf die 3 Tipps von Magnus Heyer. Guten Morgen, Magnus.
Guten Morgen, hallo, Magnus. Frohes Neues aus Kastrop-Rauxel.
Frohes Neues. Ja, ich.
So, jetzt.
Wollen wir überhaupt fragen oder sollen wir ihn einfach auffordern, Anekdoten zu erzählen, Sven?
Nein, also ich würde schon noch mal ganz kurz, um das zu strukturieren, lieber Magnus, erklär noch mal ganz kurz, wie entstehen denn eigentlich Darmwinde, also Blähungen?
Naja, wir haben in unserem Darm bis zu 100 Billionen Bakterien. Die haben einen Stoffwechsel und die produzieren Winde. Und diese, oder wie wir, also das Volk sagt Pups oder Furz, was eigentlich lautmalerisch total schön ist. Mhm. Wir sprechen eleganter von Flatus, was eigentlich nur Wind heißt. Oder von Meteorismus, wenn es übermäßig viele Winde sind. Also das ist schon eigentlich ganz lustig.
Und Flatus klingt nicht elegant, aber gut.
Eigentlich für die Medizin klingt es fast ein wenig vulgär.
Nicht? Ja. Und sage mal, entstehen die immer, auch wenn sie nicht so rauskommen, dass man sie bemerkt?
Sie entstehen immer. Sie entstehen immer. Zweitens, man findet in den Lehrbüchern, dass 24, ich zitiere wörtlich, Gasabgänge in 24 Stunden, Zitat Ende, normal sind. Und ich warne davor, was in einigen Kulturen ja wirklich strengstens eingehalten wird, ich warne davor, sie sozusagen zwanghaft zurückzuhalten, denn das kann tatsächlich dann auch ein Problem verursachen, denn der Druck, der im Darm entsteht, ist nicht ohne. Und dieser Druck kann dann die Darmwand schädigen und so weiter und so fort. Also es spricht viel dafür, Winde hinauszulassen, diskret, wenn es irgendwie geht, aber jedenfalls sie nicht zurückzuhalten.
Okay, also raus damit, alles klar, gerne diskret. Vielleicht kriegt man es leise hin, ein bisschen Gewicht verlagern. Diese Versuche kennen wir alle, auch die Gesichtsausdrücke, der Tisch.
Jetzt hast du schon einen der drei Tipps, hast du jetzt schon verraten.
Gewichtsverlagerung. Aber jetzt haben wir ja im Vorgespräch erfahren, nee, so Blähungen, also Flatulenzen, können auch wirklich gesundheitsschädigend sein. Kann ich mich zu Tode pupsen?
Nein, du kannst dich nicht zu Tode pupsen, du kannst ja nur das pupsen, was drin ist. Was du allerdings, also die erste Anekdote ist folgende. Diese Winde enthalten verschiedene Gase, also Wasserstoff, CO2, Methan. Das ist übrigens alles geruchsneutral. Ja? Und auch geschluckte Luft, die ist auch geruchsneutral. Allerdings, Methangas ist brennbar. Darüber redet man ja immer bei Kühen und so, ob man das irgendwie abfangen kann. Es gab tatsächlich Unfälle in Operationssälen. Legendär ist einer in Japan.
Oh Gott.
Ja, Moment, das ist kein Scherz. Legendär ist ein Unfall in Japan 2016. Da wurde eine Frau operiert und sie bekam durch die Operation Blähungen. Also es gingen einfach Winde ab. Und gleichzeitig waren die aber im Unterlappbereich mit einem Laser tätig. Und das führte zu einer Verpuffung. Und das führte zu einer nicht unwesentlichen Verbrennung im Gesäßbereich. Und das ging so weit, dass ein Vorhang, der offensichtlich in der Nähe des OP-Felds war, dass ein Vorhang Feuer fing. Das ist jetzt ein ganz ungewöhnlicher Fall, aber das zeigt zumindest, man sollte mit diesen Methangasen nicht experimentieren, also nicht mit einem Feuerzeug spielen im Bereich, naja, jedenfalls.
Also nicht das machen, was
wir kennen, alle diese Videos,
viele Leute extra auf die sozialen Medien stellen.
Ja, und genau das ist tatsächlich nicht empfehlenswert, weil Methangas ist eben wirklich brennbar.
Ja, deswegen machen die das ja. Aber gut, ist es jetzt vielleicht Zeit für die zweite Anekdote, Magnus?
Naja, die zweite Anekdote, sag mal, ihr müsst einfach die Anmoderation weglassen. Dann hätten wir jetzt ganz entspannt viel mehr.
Du, wir reden schon ein bisschen länger. Mach dir keine Sorgen. Für dich haben wir immer ein bisschen Sonderprogramm.
Wunderbar. Das zweite ist eine Anekdote. Also diese Blähungen können sich sehr, sehr bedrohlich anfühlen. Das heißt, es gibt die Legende, nein, das ist keine Legende, auch das ist stand in irgendeiner Ärztezeitung mal, eine Patientin oder ein Patient im Flugzeug hat plötzlich ein massives Druckgefühl im Oberkörper. Aber so richtig auch mit Schweißausbruch und Übelkeit und so weiter. Also es sieht dramatisch aus. Mhm. Und ein Druckgefühl lässt uns auch erstmal denken in Richtung Herzinfarkt oder so. Mhm. Jedenfalls, und Oberkörper, Unterkörper, man kann solche Dinge manchmal schwer unterscheiden. Es fühlt sich, wenn es dramatisch ist, fühlt sich das nicht präzise lokalisiert.
Na, und ehrlich gesagt, der Darm, gerade wenn da sehr viel Luft drin ist, der kann ja auch nach oben
unfassbar
drücken. Der kann auch sehr hoch Beschwerden machen einfach, klar.
Fakt ist jedenfalls, ein zufälliger Arzt im Flugzeug erkennt das als Notfall oder glaubt es als Notfall zu erkennen und rät dem Piloten zu einer Notlandung. Die findet auch statt. Der Patient wird zur Tür gebracht, die Tür wird geöffnet, jetzt gleicht sich der Druck aus. Ne? Du hast ja im Flugzeug einen massiven Unterdruck, wie auf, ich weiß nicht, 2000 Meter Höhe oder so ähnlich, das weiß ich nicht genau. Und in diesem Moment, durch den Druckausgleich, entlädt sich ein riesiger Flatus, Vulgus Pups.
Ja.
Und der Patientin geht es in diesem Moment wieder super gut. Das heißt, die Geschichte hat ein Happy End, nur nicht für den beratenden Arzt. Dem passiert jetzt nichts, aber die Peinlichkeit ist natürlich nicht zu toppen.
Ja, ich glaube auch dem Menschen, der pupsen musste, dem man dann vorgeworfen hat, musst du vor so einem Langstreckenflug irgendwie Bohnen essen, so dass wir alle 3 Stunden später erst in Afrika sind. Und ich meine, es kostet ja auch viel mehr Sprit, nochmal starten und landen.
Die Geschichte ist für alle Beteiligten nicht wirklich schön, aber jedenfalls geht sie medizinisch gut aus.
Und jetzt, lieber Magnus, nur ganz en passant erzähle ich euch beiden und den Hörerinnen und Hörern, dass ein guter Freund von mir, dessen Name ich nicht nennen möchte, mir mal erzählt hat, dass er von seinem eigenen Furz aufgewacht ist, weil der so schlimm roch, dass er das Zimmer verlassen musste. Das finde ich ist also weltrekordverdächtig. Hast du für ihn und für uns anderen noch deine 3 Tipps, aber vielleicht im Schnelldurchlauf, sag ich mal.
Schnelldurchlauf? Nein, habe ich natürlich. Also im Lehrbuch steht tatsächlich, also Klinikleitfaden steht tatsächlich A, mehrere Mahlzeiten, das ist nicht überraschend. Dann kommt etwas sehr Lustiges, weil ein Problem ist auch geschluckte Luft. Also wenn du nervös bist oder so, schluckst du häufig Luft. Die Empfehlung heißt hier, nicht reden beim Essen. Und das ist wirklich lustig, weil du durch das Reden unter Umständen mehr... Nein, steht wirklich da drin.
Dieser Tipp, den kann ich nicht beherzigen. Und Tipp Nummer 3?
Nein, genau, das ist dir wesensfremd, ist mir klar. Möglichst nicht wahnsinnig viel Sprudel trinken, weil das geht auch durch. Und das Letzte ist tatsächlich, Kaugummis sind ein Problem, weil einerseits schluckst du auch beim Kaugummi-Kauen viel Luft. Zweitens ist da Süßstoff drin. Und Süßstoff führt wiederum auch zu mehr...
na dann vielen Dank für die Tipps und netten Anekdötchen. Und wir sind froh, dass es kein Geruchsradio gibt.
Ja, dazu ist auch noch viel zu sagen, aber das schreibe ich dann auf. Und eben nicht zurückhalten. Ausrufungszeichen.
Ja, genau. Rauslassen. Vielen Dank, Magnus Heyer.
Dankeschön.
Danke euch.
Ciao. Also wir haben lange überlegt als Redaktion, wie wir jetzt mit deiner kurzfristigen kleinen Erkrankung zum 50. Geburtstag umgehen. Wir haben viele großartige Hits wie Du bist so heiß wie ein Vulkan oder You give me fever und so gehabt. Dann haben wir gedacht, nee, wir machen es lieber ein bisschen neutraler. Soul Man ist ja auch ein bisschen netter, oder?
Ja, fand ich sehr, sehr gut. Passt total gut und ich fühle mich ja mittlerweile auch ähnlich alt. Also insofern passt das alles gut zusammen.
Als ich an deinem eigentlichen Geburtstag vor deinem Haus war, wo ich deine Frau traf und ihr ein Geschenk übergeben habe, beziehungsweise zwei
Was
Geschenke.
Was ich bis heute noch nicht geöffnet
habe. Ja, genau.
Habe, ne?
Da
weil
sag,
ich wirklich
pass auf, da sagte sie zu mir, gut, ich stelle das zu den anderen Geschenken. Und dann habe ich gesagt, ja, was hat er denn schon bekommen? Und da hat deine Frau gesagt, er hat noch gar keins aufgemacht. Und das hast du ja bis jetzt nicht. Und das finde ich total spannend. Wie viel Geschenke sind denn da? Also jetzt nicht nur von deiner Familie, sondern ich bin sicher, viele Leute sind aus Mitleid vorbeigekommen und haben gesagt, na, dann hat er wenigstens ein Geschenk und dann hast du es noch nicht mal ausgepackt, was völlig okay ist. Aber ist das jetzt schon so, gibt der Tisch schon nach? Nee.
Also, wenn ich es richtig gesehen habe, stehen da 3-4 Geschenke. Also wirklich nur die von meiner Frau, meinen Kindern und von dir.
Ach, das ist ja, ansonsten, naja, das ist ja nicht nur von mir. Ich war ja nur der Überbringer sozusagen. Ach, interessant.
Ja, okay, aber das kann ich ja nicht wissen. Ich habe es ja noch nicht aufgemacht. Ne?
Ja, ja.
Aber
genau. So eine Tüte also Gummibärchen ist teuer. Vorbei. Die kann ich nicht alleine stemmen.
Das verstehe ich. Ich kann die Dudis ja auch, die kann ich auch nicht alleine essen. Insofern passt das alles gut zusammen.
Das fand ich richtig, ja.
Nee, also es ist wirklich, es hält sich in Grenzen, ist aber auch vollkommen in Ordnung so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je älter man wird, desto, ich will nicht sagen, weniger, besser als mir, desto weniger Geschenke kriegt man, aber das sind ja doch andere. Also als Kind hast du ja natürlich immer am allermeisten Geschenke und das wird im Laufe der Zeit von der Anzahl her weniger. Und das ist aber auch vollkommen okay, weil es halt qualitativ dann eben. Ja, es ist nicht so einfach, jemandem, der 50 ist, was zu schenken. Es ist einfacher, jemandem, der 5 ist, was zu schenken. Nee,
vor allem jemand, der zu Impulskäufen dank Social-Media-Werbung neigt, wie dir. Also ich suche wenigstens die Gelegenheit, Dinge zu kaufen auf Plattform. Du kriegst sie ja einfach so in die Timeline gespült.
Genau, das stimmt. Aber mittlerweile ist es ja so, es gibt keine angetrunkenen nächtliche Instagram-Käufe mehr, weil das Angetrunkene ja nicht mehr stattfindet, weißt du? Also da bin ich auch weniger in Shopping-Laune.
Verstehe. Also es gibt keine nüchternen Käufe dann?
Weniger.
Okay.
Weniger, weil man ja dann doch denkt, ach, brauche ich das wirklich? Ne, so sind ja so Gedanken, die man so in so einem leicht angehatterten Zustand gar nicht so sehr hat und sagt, ach, das ist doch super, das kann man bestimmt gebrauchen.
Das zweite Brett zum Windsurfen, ich kann nicht mal Windsurfen, solche Sachen, ne?
Genau, ist ja nicht mal Wind. Obwohl, also heute geht's, ne? Aber gestern war es ja richtig stürmisch.
Ja.
Nee, also insofern, der Tisch, es ist ja auch nichts. Also wir haben ja die Tradition zu Hause, es wird dann immer, wenn Geburtstag ist, wird ein bisschen dekoriert, dann gibt es den Geburtstagstisch und so, also ganz liebevoll und süß, machen immer die anderen 3 für denjenigen, der dann gerade Geburtstag hat bei uns 4 hier im Kernteam. Haben wir alles verschoben. Also ich werde jeden Tag gefragt, und Hase? Ist heute der 9. und bisher habe ich gesagt, nee, ist immer noch 8. Also insofern denke ich, vielleicht ist heute Nachmittag der 9.
Vielleicht ziehst du es bis zum 60. durch, aber dann gibt es bestimmt noch mehr Geschenke.
Und dann werden die Blumen weg, weil es stimmt nämlich nicht. Es kam doch noch jemand vorbei und hat mir einen Strauß Blumen vorbeigebracht. Oh. Den konnte ich natürlich schon sehen, der ist ja nicht eingepackt. Der steht hier auf dem Tisch und sieht sehr, sehr schön aus.
Sehr gut. Naja, nächstes Mal ein Geschenk in einer transparenten Tüte abgeben, dann weißt du schon, was es ist.
Ja, und es gibt Leute, die mögen den Wind nicht so gern, weil es ja doch kalt wird. Haben wir schon gelernt heute in dieser Sendung. Und dann gibt es Menschen, die lieben den Wind. Die können ohne Wind gar nicht leben. Kitesurfer zum Beispiel, die sind nämlich auf Wind angewiesen, damit sie auf dem Wasser durch den Wind, ja, teilweise in lüftige Höhen vorangetrieben werden.
Und in höhige Lüfte auch.
Auch das noch, ne? So, warum der Kitesport so einen großen Zulauf erfährt, das wollen wir jetzt von Kitesurflehrer Tim Retzlaff wissen, von der Berliner Kiteschule auf Rügen. Wunderschönen guten Morgen, Tim.
Guten Morgen. Hallo.
Guten Morgen. Berliner Kiteschule auf Rügen, das ist ja mal was. Rügener Kiteschule in Berlin würde vielleicht auch nicht so gut funktionieren. Aber lass uns mal bei den Basics anfangen, Tim, für die noch nicht so genau wissen, was das ist. Wie funktioniert Kitesurfen?
Also Kitesurfen funktioniert, indem wir uns mit Hilfe vom Wind und einem Lenkdrachen stehend auf einem Kiteboard übers Wasser ziehen lassen. Mhm. Der Kite entwickelt durch den Wind Auftrieb, dadurch Zugkraft. Durch die Kitesteuerung und Bordkantung können wir die Richtung und die Geschwindigkeit kontrollieren.
Okay.
Okay, das sind ja theoretisch, also sagen wir mal, Gegebenheiten, die hätte man schon seit 500 Jahren kennen können. Gefühlt ist Kitesurfen aber deutlich weniger alt als normales Stehsegeln. Wie kommt's?
Ja, das Kiten hat sich so in den 80er Jahren in Frankreich und USA parallel entwickelt und ist dann nach Deutschland rübergeschwappt. Und ist eine Extremsportart. Man kann also sehr viele Tricks und Sprünge machen. Der Sport wird also nie langweilig. Und das möchten dann viele ausprobieren.
So, Tim, jetzt finde ich ja, also Surfen, Windsurfen ist alles schon mal super schwer. Jetzt verbinde ich also zwei Dinge. Ich muss wahnsinnig guten Gleichgewichtssinn haben, um das Brett vernünftig zu steuern. Und dann muss ich auch noch quasi einen Drachen steigen lassen und den lenken. Also daran bin ich ja schon als Kind manchmal gescheitert. Kann man sagen, dass das so von allen Surfsportarten die schwerste Disziplin ist, Kitesurfen?
Eigentlich nicht. Man sagt sogar, dass Kitesurfen einfacher zu erlernen ist als Windsurfen.
Aha.
Laut den Wassersportstationen. Also man braucht so als Anfänger ohne Vorerfahrung, kommt man am zweiten Kurstag aufs Board drauf und am dritten Kurstag kommen die meisten so die ersten Meter ins Fahren.
Woran liegt es denn, dass es einfacher ist? Zum Beispiel, also wie gesagt, Drachensteigen ist über dem Meer einfach besser, weil da besserer Wind ist oder weil das Ding nicht sich, es kann sich nicht in die Wiese bohren oder wie ist das?
Also das ist auf dem Windsurfbrett etwas schwieriger zu erlernen. Ich habe das auch früher mal gemacht und weil es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, das Segel zu bewegen. Und beim Kitesurfen, da fangen wir an Land an, erstmal mit einem Kite, dass wir den Kite kontrollieren und dann geht es schon aufs Wasser und dann machen wir die ersten Flugübungen. Und wenn man die beherrscht, Bodydrag, wir lassen uns mit einem Kite durchs Wasser ziehen und danach gibt es dann schon die ersten Startversuche. Also am ersten Kurstag sogar schon.
Cool.
Okay, das heißt also, man hebt dann ab in luftige Höhen. Wie hoch hebt man denn ab? Ist da irgendwie eine Grenze gesetzt oder geht es theoretisch unendlich hoch?
Den Kite-Kursen versuche ich das natürlich zu vermeiden. Da wollen wir noch nicht Sprünge machen. Aber generell sind jetzt schon Sprünge so bis zu 30 Meter Höhe. Ist wohl schon geknackt worden.
Wow.
Also wir nutzen dann Welle und den Kite. Mit der Kite-Steuerung kann man schöne Sprünge machen. Das wird dann auch nie langweilig, weil es gibt so viele Möglichkeiten beim Kitesurfen.
Und das ist
du
aber...
Ja, warte mal, ganz kurz. Ja. Du bist ja aus 30 Metern Höhe auf die Wasseroberfläche aufditschen. Nicht unbedingt ungefährlich und schmerzfrei. Und ich vermute auch, wenn man dann auf dem Board wieder landet, ist das nicht irgendwie erschütterungsfrei? Ist das gefährlich, aus so einer Höhe zu springen? Oder ist das
für das normal? Sollten natürlich nur Fortgeschrittene, die das können, machen. Und der Kite, der federt einen gut ab. Das ist ja wie ein Fallschirm. Das geht schon.
Also meine Frage, die ich hatte, geht so in eine ähnliche Richtung. Also wenn ich jetzt hochspringe, ich muss ja als Anfänger, sagen wir mal, nicht auf 30 Meter springen, aber angenommen, ich verschätze mich ein bisschen, die Welle, der Wind sind doch ein bisschen extremer. Ich mache das zu gut in dem Moment. Ich bin auf 6-7 Meter oder so und merke jetzt, um Gottes Willen, ich habe gar keine Ahnung mehr, was ich mache. Habe ich eine Chance, irgendwie das Brett loszuwerden, den Kite fliegen zu lassen oder was mache ich in so einem Moment? Und dann ein Körper aus 7 Meter oder was passiert?
Also da sollte man sich rantasten, weil es eigentlich unwahrscheinlich, dass man aus 7 Meter runterfällt, weil einen der Kite ja trägt. Aber in der Not haben wir auch Sicherheitsauslösungen. Also wenn der Kite uns unkontrolliert durch die Gegend zieht, können wir uns auslösen vom Kite trennen. Dann ist der Kite drucklos und dann ist das eigentlich auch sicher.
Okay.
Okay, das bedeutet dann aber, dann fällt der Kite runter und ich auch oder wie?
Also der Kite fällt dann drucklos runter. Der zieht uns dann nicht mehr hinterher. Wir haben noch eine Sicherungsleine, eine Safety Leash, damit der Kite nicht komplett wegfliegt. Falls der Kite immer noch verheddert ist, können wir uns aber auch komplett vom Kite auslösen, sodass wir nicht mehr hinterhergezogen werden.
So, eure Kiteschule ist auf Rügen. Ich nehme an, weil in Berlin die Bedingungen nicht ganz so top sind. Gibt es ganzjährige Kurse? Macht ihr auch im Moment welche oder habt ihr Winterpause?
Also ich habe zurzeit Winterpause, es ist jetzt gerade zu kalt. Ich schule Kitesurfen von Anfang Mai bis Ende September täglich auf Rügen. Unser Wassersportcenter befindet sich in dem Dorf Faschwitz-Trent auf Rügen am Wickerbotten. Und ab Mai sind die Temperaturen wieder angenehmer.
Na, dann würde ich sagen, überlegen Sie sich, ob es was für Sie ist. Über das Kitesurfen sprachen wir mit dem Kitesurf-Lehrer Tim Retzler von der Berliner Kiteschule auf Rügen. Tim, vielen Dank und wir wünschen dir eine tolle Saison 2025.
Vielen Dank.
Dankeschön, war ein schönes Gespräch. Es gibt nichts zu Rügen. Viel Spaß weiterhin.
Danke, tschüss.
Immer eine Handbreit Wind unter der Nase.
Radio 1, die siebte Frage.
Ja, eben singt Garbage noch vom Stupid Girl, vom dummen Mädchen. Aber wir haben natürlich zwei intelligente Frauen, die heute mit uns die siebte Frage spielen. Zum einen ist das die Martina. Guten Tag, Martina.
Hallo, Martina.
Hallo, guten Morgen.
Und zum anderen ist das die Sigrid. Hallo, Sigrid.
Hallo, Sigrid. Morgen.
Und für euch beide Premiere, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Sigrid war so erfreut. Oh, ich bin durchgekommen. Also muss ich sagen, da geht mir das Herz auf, weil wir ja doch auch unsere Mitspielerinnen und Mitspieler mögen, die öfter mal dabei sind und es öfter probieren. Aber das ist schon toll, wenn man es so ewig probiert hat und dann endlich mal dabei ist. Sigrid, wie lange hast du es schon probiert?
Ach, wir hören echt Radio 1 ewig, bestimmt schon 5 Jahre und länger.
Ja, schon 5 Jahre und länger. Also wir machen das schon 25 Jahre und länger. Aber
Radio 1. Das Spiel kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Probieren wir immer, wenn es geht.
Ja, super, alles klar. Martina, wie ist es bei dir?
Ich höre seit 3 Jahren und probiere immer ab und zu mal wieder. Hängt vom Gewinn ab.
Super, aber das ist doch schön. Also erstens, dass euch unser Gewinn gefällt, würde mir auch gefallen. Ja. Und auch, dass wir immer noch Hörerinnen und Hörer gewinnen, das ist auch super. Und da ihr noch nicht ganz so lange dabei seid, erklärt Sven natürlich auf jeden Fall nochmal, wie das Spiel geht.
Genau, Martina wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Die kriegt dann erstmal die erste Frage, muss diese mit Ja oder Nein beantworten. Tut sie dies richtig, ist sie weiter dran. Wenn nicht, ist dann erstmal die andere dran. Häufig geht's hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn die dran ist, sie richtig beantwortet, gewinnt sie. Und wenn nicht, staubt die andere einfach ab und geht ins Bricks unfassbar lecker essen. Aber Achtung, es gibt durchaus auch Möglichkeiten, dass die anfängt, bis zum Ende durchzieht. Das haben wir jetzt so 5-6 Mal erlebt im Laufe.
Meiner Meinung nach 4-mal tatsächlich. 4-mal, geklappt hat. Ja? Ja? Kannst du das belegen?
Okay, also es gibt auch einen Durchmarsch. Nee, ich müsste jetzt ein paar Sendungen nachhören. Aber trotzdem, Martina, du entscheidest, wer anfängt. Sigrid oder du?
Na, dann würde ich gerne anfangen wollen.
Na, okay. Dann fangen wir mal mit dir an, Martina. Martina, Windpocken sind in Deutschland meldepflichtig, ja oder nein?
Ja.
Na, da hat jemand vorgesagt, habe ich gehört. Das ist aber nicht okay. Das ist aber nicht okay. Also da das ja, so, wenn wir es nochmal hören, dann gibt es aber richtig auf die Pfoten, Martina.
Okay.
Ja, ja. Aber ich warne dich auch, weil Ehemänner sagen ganz oft falsch vor. Also wir haben das auch schon gehabt, dass Leute den Gewinn verloren haben wegen schlechtem Vorsagen. Es ist für euch beide besser, wenn er es nicht mehr tut. Ja? Okay. Aber hier drücken wir mal ein Auge zu. Du bist weiter dran. Martina, Windflüchter ist eine Gruppe der Zugvögel, ja oder nein?
Ja.
Nee. Und wehe, dein Mann sagt, das hätte er gewusst. Windflüchter sind Bäume und Sträucher, deren Wuchsform durch vorwiegend aus einer Himmelsrichtung wehenden Wind bestimmt wird. Aber auf jeden Fall keine Zugvögel. Und Sigrid ist dran. Sigrid, die Windflöte ist eine japanische Bambusquerflöte, ja oder nein?
Ja, das klingt gut.
Ja, klingt gut, ne? Ist es aber nicht. Ist ein Ort in Bielefeld. Und Martina ist wieder dran.
4.
Martina, die deutsche Schlagerband Wind belegte 2-mal den 2. Platz beim Eurovision Song Contest. Ja oder nein?
Nein.
Ja, Wind ist anderer Meinung. Die sagen, sie hätten es 85 und 87 geschafft. Und Sigrid ist dran.
5.
Sigrid, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das ist ein Zitat aus den Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm, ja oder nein?
Gebrüder Grimm-Märchen. Nein.
Nein, sagst du. Ja, war aber ein bisschen geraten, stimmt's?
Ja, obwohl ich viele Märchen kenne.
Ja, aber nicht dieses Zitat daraus. Es kommt nämlich aus der Bibel. Ich will nicht die Diskussion anfangen, ob das auch ein Märchen ist. Du hast auf jeden Fall richtig geantwortet und bist weiter dran.
6.
Sigrid, Nackt im Wind ist ein Song von Herbert Grönemeyer und Wolfgang Niedecken, ja oder nein?
Nein.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wessen Övre du nochmal nachhören musst, weil ja wäre richtig gewesen. Und das bedeutet, Martina kriegt jetzt
die siebte Frage.
Martina, Windglöckchen sind Frühblüher, ja oder nein?
Oh Gott, Windglöckchen sind Frühblüher.
Ja oder nein? Guck dich deinen Mann an.
Nein, ich gucke aus dem Fenster.
Ja, also?
Nein.
Nein, sagst du. Du sagst, Windglöckchen, was sind denn deiner Meinung nach Windglöckchen?
Ja, sind zwar auch Pflanzen, aber keine Frühblüher.
Du, schön, dass Kompetenz keine Rolle spielt, liebe Martina.
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Denn Windglöckchen sind kleine Glöckchen aus Glas oder Metall, die ihren Ursprung in Japan haben. Also hat mit Frühblühern nichts zu tun, auch wenn es Glöckchen heißt. Sigrid, du bist einmal durchgekommen. Du wirst jetzt auch wieder durchkommen und kannst es dann nochmal probieren.
Auf alle Fälle.
Ja?
Hat Spaß gemacht mitzuspielen und guten Appetit dann.
Ja, danke.
Dankeschön.
Danke,
Sie auch fürs Mitmachen.
Hat auch uns viel Spaß gemacht. Wie gesagt, es gibt bei Arne im Restaurant Brix ganz viele tolle Sachen, die ihr zu zweit genießen könnt. Ich nehme an, du nimmst deinen Mann mit, obwohl er dich fast disqualifiziert hätte. Es gibt ein veganes Menü, es gibt auch ein Menü mit Fleisch und Fisch. Es ist alles ganz, ganz außerordentlich großartig. Und natürlich können auch alle anderen essen gehen, wenn sie einen Platz bekommen, müssen allerdings dann selber zahlen. Restaurant Brix mit Z.com, wie gesagt, und es ist in Charlottenburg in der Grohmannstraße. Martina, du bleibst jetzt dran, damit wir deine Sozialdaten erheben können, Telefonnummer und so weiter und so fort. Und wir spielen ein bisschen Musik.
Dankeschön.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Der Reiter.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Ein Reiter, der seinen Reitstall nicht findet. Er war beim Turnier. Es gab sehr viel Korn und Apfelkorn. Und jetzt ist er verloren. Er reitet die ganze Nacht durch den Wind. Was beweist, liebe Kinder, zu viel Saufen macht blind.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devantier.blogspot.com und nicht mehr auf Facebook, weil Facebook finden wir jetzt doof.
Radio 1. Nur für Erwachsene.